Ja, ich erinnere mich noch an das geschockte Gesicht der Therapeutin damals, die noch so sagte, und Sie sitzen hier so? Und ich dachte, ja, wie soll ich denn hier sonst sitzen? Soll ich jetzt den Kopf unterm Arm haben oder was? Und ja, ihr Blick war aber so der erste Moment, wo mir bewusst wurde, krasser Mist, ich bin mehrfach zum Opfer geworden und ich wundere mich, dass ich so krank geworden bin. Körperlich. Ich wundere mich, dass ich nicht schlafe. Und ich glaube, da ist mir wirklich so richtig ja zum ersten Mal, wie sagt man, das wie Schuppen von den Augen gefallen, was ich da eigentlich so mit mir rumtrage.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin, und Famia Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. Und ich habe wieder eine wunderschöne Survivor Queen Mutmachgeschichte für euch dabei. Diesmal interviewe ich Jenny Reismüller. Sie spricht über ihre bewegende Reise zur Selbstheilung, zur Identitätsfindung und was ihr am meisten geholfen hat, was sie aus der Klinik mitgenommen hat. Ein wundervoller Satz war: Die Klinik hat mein Leben gerettet. Viel, viel Inspiration beim Hören dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es uns nicht nur auf die Ohren, sondern auch auf die Augen. Also wenn ihr uns lieber zuschauen mögt, dass ihr noch ein bisschen mehr von mir und meinem heutigen Gast sehen könnt, dann könnt ihr auch total gerne einmal zu YouTube rüberspringen und da einfach unser Video-Podcast schauen. Und damit erstmal ein ganz, ganz herzliches Hi und herzlich willkommen an Jenny Reismüller. Schön, dass du da bist, Jenny.
Hallo Mai, schön, dass ich da bin, schön, dass ich da sein darf.
So, so gerne. Wir kennen uns ja schon eine ganze Zeit und ich bin ja einfach sehr, sehr fasziniert, begeistert, freudig, mitfreuend darüber, wie du deinen Weg gegangen bist als Survivor Queen und auch wo du heute stehst. Kleiner Spoiler in die Zukunft, da müsst ihr noch ein bisschen warten. Und damit, genau, habe ich schon zumindest deinen Namen gespoilert und dass du eine Survivor Queen bist und dass du eine sehr beeindruckende und inspirierende Geschichte für uns heute mit dabei hast. Wieso dein Weg war und auch ist. Ne? Es ist ja ein Prozess. Ja, magst du noch ein bisschen was zu dir erzählen, wer du bist, wo du stehst, warum du heute hier im Survivor Queen Podcast sprichst nach all den Jahren, bevor wir reinjumpen?
Gerne. Ja, genau, Jenny Reismüller bin ich. Meinen Namen hast du ja schon gespoilert. Jenny ist mein Spitzname. Mein ganzer Name wäre Jennifer Carina Reismüller und ich mag diesen Namen sehr. Genauso mag ich es aber auch, einfach Jenny genannt zu werden. Und ich bin 35 Jahre alt, werde dieses Jahr noch 36. Ich bin verheiratet und lebe bei Karlsruhe. Und genau, ich bin Survivor Queen heute hier, nachdem wir schon länger irgendwie diesen Podcast aufnehmen wollten. Und ich glaube, es ist auf der einen Seite so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dann hat das Leben gelebt und dann kam aber auch ganz lange bei mir eine Phase rein, wo ich gar nicht recht wusste, was kann ich denn erzählen, was ist wertvoll für andere, habe ich vielleicht selbst noch Ängste, dass ich mich selbst triggern kann mit dem, was ich erzähle. Und das waren alles so, ja, Gründe dafür, warum wir uns heute erst sehen. Umso mehr freue ich mich heute, weil ich mittlerweile ein Gespür dafür habe, wie weit kann ich gehen, wie viel kann ich erzählen und wie viel möchte ich erzählen, um einfach ja, für euch da draußen einfach einen Mehrwert bieten zu können, dass ihr mit uns mitgeht, mit uns mitfühlt und einfach irgendwas mitnehmt, was ich euch heute erzählen werde im Gespräch mit Mai. Ja.
Und da bin ich mir sehr, sehr sicher und da muss ich ein bisschen schmunzeln. Das war ja auch unser, als ich dich eingeladen habe zum Podcast, wo du meintest, ja, aber habe ich denn was Interessantes zu erzählen? Naja, du hast 2023 beim Kongress gesprochen und die Zuschauerinnen hingen dir an den Lippen. Es gab unglaublich viel positives, schönes Feedback für dich, für dein Sein, also wirklich nicht mal nur unbedingt für deinen Inhalt, sondern einfach für dein Sein, wie viel Optimismus und Hoffnung du ausstrahlst und du anderen Queens einfach Hoffnung schenkst mit dem, wer du, mit dem Menschen, der du bist, ne, gar nicht so viel dieses machen müssen oder jemand sein müssen, sondern einfach nur du selber sein. Und genau deswegen habe ich dich eingeladen, einfach hier als Jenny, als Mensch.
Ja, das ist mega schön. Und zur Frage, warum mache ich das eigentlich? Ich habe da gerade eine Postkarte von dir auch im Blick, nämlich die, auf der draufsteht, ich möchte einfach der Mensch sein, den ich früher gebraucht hätte. Und diese Gewissheit, wie viele wir sind, löst in mir auch immer wieder das Gefühl aus von, wir müssen uns verbinden. Also ich möchte nicht, dass irgendwer da draußen sich so alleine fühlt, wie ich mich jahrelang gefühlt habe. Und ich habe einfach durch dich, ne, durch die Community wirklich dieses Gefühl bekommen von, hey, ich bin ja gar nicht falsch. Und genau dafür eben rauszugehen und wirklich offen darüber zu sprechen, hey, ja, ich bin auch Opfer, ist für mich jeden Tag einfach ein Mitgrund, auch aufzustehen, damit wirklich andere wissen, sie sind nicht alleine. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum ich es mache, weil es für mich nichts Wertvolleres gibt als den Menschen an sich, als die Gesundheit des Menschen und dass wir dafür wirklich alle bestmöglich Hand in Hand einfach nicht nur für uns selbst leben, sondern wirklich für uns und die Gemeinschaft. Ja.
Wow. Hello und sorry, dass ich gerade mittendrin dazwischen quatsche. Es ist ganz wichtig und geht auch ganz schnell. Versprochen. Wusstest du, dass dieser Podcast hier zwar für dich kostenlos ist, aber in der Produktion nicht? Wir sind vier Menschen, die hier vor und hinter den Kulissen dauerhaft an der Produktion dieses Podcasts für dich arbeiten, sodass du dich alle zwei Wochen über eine neue Folge freuen kannst. Wenn du es genauso wichtig findest wie wir, dass Informationen zur Traumaaufarbeitung kostenfrei oder kostengünstig zur Verfügung stehen sollten, dann freuen wir uns, wenn du unsere Arbeit im Rahmen deiner Möglichkeiten unterstützt. Mit einer Spende von zum Beispiel nur 10 oder 15 Euro im Monat kannst du unsere Arbeit als gemeinnützige Organisation immens unterstützen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und nun viel Freude weiter mit der aktuellen Podcast-Folge.
Gänsehaut. Danke, Jenny. Ja, lass uns doch einen Sprung in die Vergangenheit machen. Wie und wo fing deine Survivor Queen Story an?
Da muss ich ein bisschen zurückrudern. Ziemlich weit sogar. Die fing an, als ich 16 war. Ich hatte mit 14 schon meinen ersten psychologischen Ratgeber gelesen und damals ging es um Eifersucht. Wie kann ich meinem Partner vertrauen? Und da habe ich schon gespürt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ne? Also irgendwie habe ich nicht die Fähigkeit, einem Menschen zu vertrauen. Er kann mir noch so sehr versprechen, dass er mich liebt, dass er mir treu ist. Ich konnte es einfach nicht. 2 Jahre später fand dann ein sexueller Übergriff statt. Und mit diesem Übergriff habe ich immer mehr gearbeitet an mir. Ich sage bewusst gearbeitet an mir, weil keine Aufarbeitung stattgefunden hat. Hm. Ich dachte lange Zeit, dass ich mit Wissen, mit Achtsamkeit, mit gutem Lebensstil alles das, was mir passiert war, einfach aufarbeiten könnte. Und das war natürlich ein krasser Trugschluss. Ich war extrem in einem Hamsterrad drin, hab gemacht, gemacht, gemacht und hab aber seit ich 16 war nicht mehr geschlafen. Und das war dann was, was immer mehr zu körperlicher Krankheit geführt hat, sodass ich dann so richtig eingestiegen bin 2016 nach schwerer körperlicher Krankheit und da dann echt gemerkt habe, okay, vermutlich ist es doch an der Zeit, dass es wirklich mal eine richtige Aufarbeitung braucht, weil ich mit Wissen und Reflektiertsein eben nicht in die Heilung komme, sondern offensichtlich immer mehr die Spirale abwärts wandere. Und dann hatten sich 2018 sehr starke Kopfschmerzen eingestellt. Und das war dann so der, ich sage jetzt mal, der richtige Beginn auf diesem Survivor Queen Weg. Ich saß damals in der Schmerztherapie, hatte diese Biografie in der Hand und gefühlt dreht sich da jede Frage wirklich nur um die Vergangenheit. Wie ist dein Gefühlserleben? Hast du Traumata erlebt? Und an dem Tag habe ich mich wirklich entschieden, okay, ich habe zwar in der Vergangenheit wenig Vertrauen, bis gar kein Vertrauen in Ärzte und Ärztinnen gehabt, aber ich muss mich jetzt hier wirklich nochmal komplett öffnen und wirklich die Chance nutzen, weil mir geht es so schlecht, wenn ich es jetzt nicht tue, wann dann? Und habe dann im Rahmen der Schmerztherapie erstmals aufgeschrieben, wie regelmäßig und wie häufig ich sexualisierte Gewalt erlebt habe. Und ja, ich erinnere mich noch an das geschockte Gesicht der Therapeutin damals, die noch so sagte, und Sie sitzen hier so? Und ich dachte, ja, wie soll ich denn hier sonst sitzen? Soll ich jetzt den Kopf unterm Arm haben oder was? Hm. Und ja, ihr Blick war aber so der erste Moment, wo mir bewusst wurde, krasser Mist, ich bin mehrfach zum Opfer geworden und ich wundere mich, dass ich so krank geworden bin, körperlich. Ich wundere mich, dass ich nicht schlafe und ich glaube, da ist mir wirklich so richtig ja zum ersten Mal, wie sagt man, das wie Schuppen von den Augen gefallen, was ich da eigentlich so mit mir rumtrage. Und da im Rahmen der Schmerztherapie ging es dann eben relativ schnell drei Wochen später weiter und dann war der Schritt in der Traumatherapie drin. Und dann habe ich ihn auch erstmal für 4 Jahre nicht mehr rausgewagt. Und das war auch gut so.
Weswegen war das gut so?
Ja, weil die Zeit in der Psychiatrie mir mein Leben gerettet hat. Kurz und knackig und wahrer könnte es nicht sein.
Wow. Was hat die Zeit in der Psychiatrie dir gebracht? Klingt komisch, aber gegeben.
Also sie hat mir zum einen die Gewissheit dafür gegeben, dass psychische Erkrankung kein Stigma ist, keine Sache ist, die den Wert eines Menschen bestimmt, sondern dass Menschen Menschen sind und dass Menschen krank werden. Psychisch wie körperlich und dass es eben nicht an mir liegt. Also ich dachte, alles das, was ich da so mit mir rumschleppe, hätte mit meinem Wert zu tun, hätte damit zu tun, dass ich nicht gut genug bin, dass ich es nicht schaffe, dass ich es nicht alleine schaffe, irgendwie ne, zu handeln. So, ja, ich kann halt nicht damit umgehen, weil sonst ginge es mir ja besser. Und ich habe eben in der Klinik gelernt, dass nahezu alles, was ich an mir abgelehnt habe, Symptome waren. Also ich habe zum Beispiel Intrusionen habe ich darauf zurückgeführt, dass ich offensichtlich nicht in der Lage bin, positiv zu denken. Die Albträume habe ich darauf zurückgeführt, dass ich offensichtlich doch noch zu wenig in meinem Leben erlebe, dass ich nachts auch mal was Schönes träumen kann. Also ich habe für all die Symptome immer die Schuld, immer die Verantwortung bei mir selbst gesucht. Und dann wirklich mal in der Klinik zu sitzen und so dieses gesamte Diagnosebild der posttraumatischen Belastungsstörung von deinem Arzt einfach so gemeinsam mit dir aufgezeigt zu bekommen und du merkst, wow, das ist ein Symptom, wow, das ist auch ein Symptom. KPTBS, nicht vertrauen können. Wow, auch ein Symptom. Und ich habe immer an mir gezweifelt, ob ich einfach nicht genug liebe, weil ich nicht vertrauen kann. Also das war ein so großes Spektrum an Symptomen, die ich jahrelang persönlich genommen habe. Und ich glaube, deshalb hat die Psychiatrie mir auch das Leben gerettet, weil ich erstmals verstanden habe, dass ich eine schwere Grunderkrankung habe und dass ich eben kein schlechter Mensch bin, der irgendwie alles auf die Kette bekommt, nur nicht seine Gesundheit. Ja, und da ist eine Megalast von mir abgefallen, dass ich endlich erkannt habe, ich alleine kann hier an der Stelle gar nichts mehr für mich tun. Ich bin genug gerannt und jetzt ist Sense und jetzt brauche ich wirklich Hilfe von jemandem.
Und das finde ich so, so stark, dass du das erkannt hast, ne? Dass du da aufgehört hast zu rennen und zu kämpfen und ja, wie sagt, wer war denn das? Ich glaube, das Pferd bei der Junge, das Pferd, der Maulwurf und der Fuchs, wenn es darum geht, was ist das Stärkste, was du je in deinem Leben getan hast, um Hilfe zu bitten?
Ich habe das Buch da hinten im Schrank stehen. Ja, es ist so wunderschön.
Ja. Und ich mag auch einfach nochmal betonen, ich weiß, Diagnosen, ne, haben ihr Für und Wider. Sie werden gerne verteufelt, gerne, oh, Stigma, und jetzt renn doch nicht dauernd mit deiner Diagnose durch die Gegend oder andersrum. Nein, ich möchte auf keinen Fall eine Diagnose, dann bin ich ja krank. Ne? Mhm. Und gleichzeitig finde ich so, so schön von dir zu hören. Und das höre ich von vielen Queens. Und so war es auch bei mir, ne, dass die Diagnose auch eine Erleichterung ist. Dass in dem Moment sich Dinge erklären. Dass in dem Moment plötzlich nicht mehr ich komisch bin und ich Dinge nicht hinbekomme, sondern, oh, das ist Teil einer Krankheit. Na? Wenn wir ein gebrochenes Bein haben, finden wir uns auch nicht selber komisch dafür, dass wir hinken. Na? Aber wenn wir Albträume haben, finden wir uns komisch, weil, ja, wir kriegen es nicht gut genug hin, abends eine bessere Abendroutine zu haben, um keine Albträume zu haben oder was auch immer. Na, also eine Diagnose, ja, es ist Schubladendenken und gleichzeitig kann es für viele Queens sehr, sehr hilfreich sein. Also wenn ihr uns gerade zuhört und denkt, dann schaut doch mal, ob das, genau, ob der Blickwinkel auf Diagnose vielleicht auch ein bisschen anders sein kann. Ein Erklärender, ne? Deswegen ist das so. Und das Schöne ist an Diagnosen, die können auch wieder vergehen. Ne? Wenn ich sage, ich bin halt so, ja, dann bin ich halt so. Wenn es aber die Krankheit ist, wenn es ein Symptom ist, kann und darf es wieder vergehen.
Finde ich total wertvoll, dass du das sagst. Und während du es gesagt hast, kam mir auch der Gedanke, was mir selbst total geholfen hat. Ich bin nicht die Erkrankung, sondern ich habe sie.
Genau.
Ich habe eine Diagnose. Ich habe diese Symptome. Aber ich in persona bin viel mehr. Also diese Erkrankung und all die Symptome, sie definieren erstens nicht mich, und erst recht nicht meinen Wert. Und da hat mir so dieses kleine Wortspiel, einfach dieses Haben mit Sein ersetzen, total geholfen.
Voll. Wie ging es bei dir weiter nach der Klinik? Was hast du aus der Klinik vielleicht auch in deinen Alltag mitgenommen? Was waren für dich wichtige Skills, Alltagsübungen, wo du sagst, das hätte ich gern früher gewusst. Oder wo du sagst, hey, liebe Leute, das mag ich euch mitgeben, weil das für mich, wow, Game Changer waren.
Also ich war zweimal in der Klinik, einmal zur Stabilisierung und dann zur Trauma-Exposition. Und auch das war total interessant, also ganz getreu dem Motto, ich will rennen, ich bin ungeduldig, ich möchte jetzt endlich, dass es mir besser geht, habe ich zu Beginn der Stabi-Phase immer wieder gesagt, ich möchte jetzt endlich Traumatherapie machen, das hier bringt mir alles nichts, das ganze ruhig sein und malen und so und Sport, ich mache privat schon Sport, Und dann kam erstmal der 16.2., ganze 3 Wochen, nachdem ich in der Klinik war. Und ich habe mich im Sport in der Klinik so schwer verletzt, dass mein gesamtes rechtes Knie kaputt war und das Wadenbein auch gleich mit. Und dann saß ich erstmal eine Woche im Rollstuhl. Und das war auch so sinnbildlich, dieses, ich gehe jetzt in die Knie, jetzt kann ich nicht mehr wegrennen. Und jetzt ist es so wirklich an der Zeit, sich all diesen sanfteren und ruhigeren Methoden auch wirklich hinzugeben. Und zum Beispiel in der Ergotherapie, ich weiß nicht warum, aber es hat mich immer wieder zum Malen gezogen. Also wir waren da komplett offen, wir hatten da keine strikten Vorgaben, heute wird geknüpft oder heute wird gemalt, sondern hier ist alles, was du brauchst und du fühlst jetzt rein, was möchtest du tun? Und ich stand halt immer da und dachte so, keine Ahnung, malen kann ich nicht, aber das ist das Einzige, wo ich das Gefühl habe, da habe ich Lust drauf. Und dann war mein erster Auftrag, nichts Konkretes malen, sondern einfach nur Farben fließen lassen. Und währenddessen habe ich dann wirklich gemerkt, wie brutal meine Perfektion mich den ganzen Tag über hemmt. Also ich habe mich selbst gefragt, ob ich jetzt das Blau und das Grün in richtigen Abständen auf diese Leinwand geklatscht habe. Es ist voll schön, dass ich heute drüber lachen kann. Also es ist wirklich krass, wie streng ich damals mit mir war. Und immer wenn ich an diese Geschichte mit der Malerei zurückdenke, denke ich zeitgleich an eine Klassenkameradin zurück. Die ist Linkshänderin und die hat immer innerhalb von einer Schulstunde ein bombastisches Bild gemalt. Und ich habe mich immer mit ihr verglichen. Und in dem Moment, wo ich wusste, ich brauche mindestens 5 Stunden dafür, habe ich es erst gar nicht probiert und die logische Konsequenz war, ich kann nicht malen. Und irgendwann in dieser Ergotherapie ist der Prozess entstanden, dass ich ziemlich toll malen kann, wenn ich mir Zeit nehme, wenn ich einfach will und vor allem, wenn ich einfach fließen lasse und den Kopf ausschalte. Mhm. Und das habe ich zuallererst in der Ergotherapie gelernt. Dieses einfach machen. Einfach ausprobieren, gucken, was entsteht. Und dann hatte mein Therapeut mir damals den Auftrag gegeben, das zu malen, was ich beruflich am liebsten wäre. Und ich habe ihm damals intuitiv die Frage beantwortet mit, ich wäre Ballerina. Und dann sagte er, warum? Und dann sagte ich, naja, weil es sich nach Freiheit und Leichtigkeit anfühlt und zeitgleich liebe ich nichts mehr als das Tanzen. Und dann hat er gesagt, alles klar, Sie haben ja heute Mittag Ergotherapie, dann können Sie ja heute Mittag mal eine Ballerina malen. Und diese Ballerina ist wirklich ein Meisterstück und ich habe sie auch in meiner Wohnung hier hängen. Und habe dann durch diesen Prozess auch für mich nochmal mitgenommen, dass wenn ich mir selber nicht im Weg stehe und dieser Perfektion immer die Macht über mich lasse und loslasse, fühle, mit den Ergotherapeutinnen spreche, was ist, dass ich dann sogar Dinge kann, von denen ich dachte, ich könnte sie nicht. Ja, und neben der Ergotherapie war ganz besonders wertvoll die Musiktherapie. Auch da einfach tönen, machen. Wir hatten Takatina, ich weiß nicht, ob es dir was sagt. Das ist so eine Mischung aus Körperaktivität und Musikaktivität, indem man zum Beispiel klatscht oder auf den Boden trampelt, also bewusst Musik mit dem Körper verknüpft. Und ja, das waren so die 2 Elemente, von denen ich nicht dachte, dass sie mir helfen würden, weil ich mit Ergo immer Kunst verknüpft habe und ich in Kunst nicht meine Stärke gesehen habe und in Musik ebenso wenig. Genau, und dann das 3., und das ist auch ein guter Schwenk zu meinen Skills. Das war Biofeedback und wir haben im Biofeedback immer mit Aromaölen gearbeitet und da habe ich für mich lernen dürfen, welche Kraft wirklich Düfte für mich mitbringen. Also es ist mittlerweile so, ich bin immer mit meinem Pfefferminzöl unterwegs und das Pfefferminzöl wurde dann im Biofeedback mit der Affirmation, ich bin in Sicherheit verknüpft. Und das funktioniert bis heute. Zum einen, weil es ein bisschen scharf ist. Das heißt, es wirkt gut auf die Schleimhäute. Manchmal, wenn ich merke, okay, krass, jetzt geht es mir doch zu schlecht, spiele ich es auch gerne mal hier hin, weil ich dann genau weiß, dann geht der Reiz auch so ein bisschen auf die Augen über. Dann laufen die Tränen und dann bin ich quasi so im körperlichen Prozess, dass der mentale Prozess dann auch unterbrochen wird. Ja, zudem riecht es gut und es schmeckt gut. Also das heißt, das habe ich auf jeden Fall für mich mitgenommen. Kein Leben mehr ohne japanisches Heilpflanzenöl. Da habe ich, glaube ich, echt in fast jeder Tasche im Auto, auf der Arbeit, überall ein Fläschchen. Und daneben Zitronenöl am Morgen. Das lässt mich lebendig fühlen. Lavendelöl beruhigt mich gut. Und ja, das sind Dinge, die ich bis heute mache. Bewusst mit Aroma arbeiten, bewusst malen und bewusst Musik machen. Einfach nur mit mir, meiner Stimme. Einfach rumtönen. Ja. Manchmal sehr spackig. Ich bin froh, dass mich keiner sieht und mir keiner zuhört.
Ich sage immer, das gehört dazu. Nur wenn es sich so richtig doof anfühlt, dann ist richtig.
Dann wirkt es, genau. Mhm.
Ja. Hm. Und du hast vorhin auch schon ein bisschen was von deinem Perfektionismus erzählt. Magst du da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen? Der ist ja auch bei dir auf der Arbeit sehr präsent gewesen.
Ja, sehr. Also der Perfektionismus ist was, was mich schon sehr, sehr lange begleitet. Und die Arbeit ist vermutlich das beste Beispiel, wo es dann wirklich schlecht wurde für mich. Also ich habe damals beim Abitur und auch im Studium schon gemerkt, wie perfektionistisch ich bin. Und hatte da aber schon den Gedanken, wenn ich jetzt viel lerne, dann erwarte ich aber auch von mir eine herausragende Leistung. Und dann habe ich da so ein bisschen abgewägt und habe dann gesagt, okay, das heißt, ich lerne einfach nicht viel, sodass ich in Summe zufrieden sein kann mit schlechteren Ergebnissen. Und ich glaube, das waren gute Entscheidungen, weil ich vom Energielevel her hätte ich das auch damals schon gar nicht geschafft, wirklich viel zu lernen, viel reinzugeben. Ich glaube, in dem Moment hätte ich dann selbst bei einer 2 schon die Krise bekommen. Und so war es dann lediglich so, dass ich mir phasenweise bis heute vorwerfe, hättest du bloß mehr gemacht. Also gerade in der Schule ist alles fein, aber beim Studium merke ich bis heute, ich habe fast nichts gemacht und war trotzdem ziemlich gut. Und da ist dann eben der Gedanke, Mensch Jenny, hättest du ein bisschen gelernt, hättest du wirklich herausragend sein können. Und das ist was, was ich mir bis heute vorwerfe, obwohl ich merke, dass es mir gerade im beruflichen Kontext auch überhaupt keine Steine in den Weg gelegt hat. Also da ist alles super. Ich merke da auch, wo meine Fähigkeiten sind. Und doch spüre ich, dass ich da bis heute so ein bisschen dran knabber und mir noch nicht so ganz verziehen habe. Ja. Und im Bereich der Arbeit ist es so, dass ich mir immer eine To-Do-Liste schreibe, nicht nur, weil es Ziele für mich gibt, die ich dann erreichen will, sondern auch, es muss aus meinem Kopf raus. Also wenn ich einfach Dinge zu erledigen habe und in meinem Kopf schwirrt das alles rum, dann fühle ich mich einfach nicht gut, es stresst mich. Und deswegen ist das so ein Tool, das ich immer für mich nutze. In der Vergangenheit war es dann wirklich so, es gab Tage, da hatte ich 4 Dinge auf dieser To-Do-Liste stehen. Und ich konnte die abarbeiten und mit jedem Häkchen war die Befriedigung immer größer. Und dann gab es aber eben auch Tage, da kam ich halt zu nichts. Telefon klingelte andauernd, Mitarbeitende standen in der Tür und am Ende des Tages war da kein Kreuz. Und das waren wirklich harte Tage. Und zwar so hart, dass ich echt mit einem Gefühl rausgegangen bin von, ich bin faul, ich habe nichts geschafft und erst recht habe ich nicht genug gemacht. Ja, erst als ich dann wirklich krank war, ausgefallen bin, habe ich durch das Feedback aus dem Kollegenkreis mitbekommen, für wie viel ich gearbeitet habe. Und das war was, was mir auch da erstmals richtig klar wurde. Im Vorfeld war ich durchaus bei der anderen Person nicht ganz so beliebt, weil es immer hieß, man könnte meinen Ansprüchen nicht gerecht werden. Ich habe das nie so stark gesehen, weil ich trotzdem immer eine liebevolle Persönlichkeit hatte. Aber gerade wenn ich beispielsweise Qualitätssicherung gemacht habe, dann habe ich mir halt gedacht, naja, ich bin gerade das Vier-Augen-Prinzip und dann muss ich ja auch ein Stück weit streng sein und da darf mir natürlich dann auch kein Fehler passieren. Dass ich zeitgleich aber die strenge Jenny war, der man es nicht recht machen kann, da habe ich mich damals immer sehr ungerecht behandelt gefühlt. Aber als ich dann wirklich krank war und durch das Feedback meiner zwei Kollegen vor allem mitbekommen habe, puh, Jenny, wir wissen gerade gar nicht, wie wir es stemmen sollen, da sind mir auch da so richtig doll die Augen aufgegangen, wie viel ich eigentlich gemacht habe und ich zeitgleich immer gedacht habe, es ist viel zu wenig. Ja, also da war eine total gestörte Wahrnehmung und da bin ich sehr froh für, dass ich das erkannt habe, dass selbst wenn ich für mein Empfinden wenig mache, es teilweise für das Empfinden anderer bereits zu viel ist. Und da dann auch bewusst immer wieder zu sagen, atme tief durch, du darfst runterschrauben, denn das, was sich für dich normal anfühlt, sind bereits definitiv über 100%. Ja, und das hat mich mit müde und mit krank gemacht. Gar keine Frage.
Ja. Danke dir fürs Erzählen. Perfektionismus ist für viele, viele Queens ein Thema. PTBS, KPTBS, ne? Gerade wenn Dinge so früh im Leben angefangen haben. Deswegen habe ich gerade bei dir, Jenny, noch mal ein bisschen gefragt, ne, dass andere vielleicht ja sich ein bisschen wiederfinden können. Genau. Und für euch, die ihr gerade zuhört, ne, wenn ihr euch damit connecten könnt und sagt, oh ja, das kenne ich, wie das ist ein Symptom, das kann sein. So ja, ne, Perfektionismus ist, wie Stefanie Stahl so schön sagt, eine Schutzstrategie des inneren Kindes. Ne, wenn bei uns Dinge so früh schon angefangen haben, schief zu laufen, dann finden wir als Kinder immer wieder den Grund, ich bin schuld. Das muss an mir liegen. Ich bin falsch. Und um das zu lösen, muss ich halt, wenn ich schon falsch bin, dann muss ich wenigstens perfekt handeln, damit das ausgeglichen wird, damit niemandem auffällt, wie falsch ich bin. Na, und damit rennen und arbeiten sich viele Queens sehr, sehr gerne in Anführungsstrichen, in Burnout hinein. Ne? Oder lassen sich ausnutzen auf Arbeit, ne? Oder kriegen die Lorbeeren nicht, arbeiten dreimal so viel wie andere. Also es gibt alle möglichen Ausrichtungen oder sind eben die nervige Kollegin, Chefin, wer auch immer, der man es nicht recht machen kann. ja. Und am Ende des Tages soll, ne, und das ist ja immer die Krux bei Schutzstrategien, eigentlich sollen sie helfen, dass wir uns weniger schlecht fühlen. Aber wenn sie denn nicht funktionieren, ne, wenn dann so eine To-Do-Liste am Ende des Tages nicht abgearbeitet ist, kommen wir wieder an den Kern des Problems, da wo es eigentlich herkommt. Und das tut verdammt weh. Und ich kenne das auch aus meiner Geschichte. Ne? Also wer ein paar alte Folgen gehört hat, weiß, ich komme ja auch mit aus einer Burnout-Geschichte, aus einem Großkonzern etc. Also es ist wirklich sehr, sehr üblich. Und ich finde es so, so wichtig, das zu benennen und auch einfach, ne, mit persönlichen Geschichten wie unseren hier einfach ein bisschen sichtbarer zu machen. Ne? Denn Queens sind nun mal nicht nur die Depressiven, die irgendwo in der Ecke sitzen. Die gibt's auch. Und auch wir sind das gerne mal. Ne? Jenny und ich kennen uns ja auch schon ein bisschen. Wir dürfen auch mal uns irgendwo verkrümmeln und in der Ecke sitzen und nichts machen wollen. Aber Queens können auch die Strahlemäuse sein. Das können auch die Leistungsträgerinnen in der Abteilung sein. So, wir sind verdammt viele. Wir sind überall. Mal sichtbarer, mal unsichtbarer. Und die Symptome, ja, sind sehr mannigfaltig.
Ja, krass, dass du gerade Strahlemaus gesagt hast. Ich hatte letzte Woche erst ein Gespräch mit einer Therapeutin, wo es eben genau darum ging, wann hat man eigentlich das Recht auf Traumatherapie, wann hat man das Recht auf eine weitere Exposition und wann hat man das Recht, erneut in Klinik zu gehen, um weiter am Trauma zu arbeiten. Und dann hatten wir es davon, dass ich damals, als ich in der Klinik war, von insgesamt drei Mitpatientinnen gefragt wurde, was machst denn du eigentlich hier? Du strahlst immer so. Und das war gerade in der Anfangszeit nochmal für mich der Beweis, ja klar, mit mir stimmt was nicht. Selbst das mache ich jetzt noch falsch. Und
nicht mal traumatisiert kann ich sein, so eine Scheiße.
Ja, ja, verrückt, ne? Und da war dann wieder so wirklich dieser Gedanke und auch dieses Gefühl, hey, bin ich wirklich so komplett falsch? Ist dieses Lachen, das ich jetzt gerade an den Tag bringe, weil ich mich wirklich freue, jemanden in der Gemeinschaftsküche zu sehen, nicht echt? Bin das nicht ich? Und die Reaktion von der Therapeutin, die war so authentisch und so schön. Ich habe ihr dann wirklich gesagt, ich habe begriffen, dass ich eben nicht nur die PTBS bin und ich habe den Optimismus und ich habe die Freude in mir. Und wenn ich ein Vögelchen beobachte, dann strahle ich wie ein kleines Kind. Und wenn ich Menschen sehe, über die ich mich freue oder gerade was tue, was mir Spaß macht, dann habe ich wirklich ein Grinsen im Gesicht. Und ich darf das. Und dann guckt sie mich an und sagt einfach nur, unbedingt. Und das mit so einer schönen Mimik im Gesicht, dass ich wirklich an dem Tag bei ihr raus bin und für mich erstmals ein Gefühl von hatte, Jenny, du darfst deinem Gespür vertrauen. Egal, ob du lachst, egal, ob du weinst, egal, ob du gerade 2 Wochen wirklich eine depressive Phase hast, weil du in irgendeiner Form und Weise getriggert wurdest und es gerade heftig an dir nagt. Oder ob ich 4 Wochen lang fröhlich draußen auf der Straße bin, weil die Sonne endlich wieder scheint. Und das auch zu verstehen, die PTBS ist da. Ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass sie irgendwann gehen darf, komplett gehen darf. Und dann aber auch in allem, es geht mir gut. Trotzdem diese Traumamomente zu haben, in denen es heftig ist, in denen es schwer ist ohne Ende. Ich habe irgendwie für mich mitgenommen, es kann tatsächlich beides parallel da sein. Und das ist ein super wichtiges Learning für mich, dass eine Traumatisierung zu haben eben nicht bedeutet, dass du 24/7 unglücklich bist und nicht das Recht darauf hast, dass es bergauf geht oder dass wir nicht lachen dürfen. Und ja, das finde ich so wichtig.
Ja. Ist einfach nicht schwarz-weiß. Ne? Wir hatten, ich glaube, es war beim Kongress 2023, hatten wir eine Teilnehmerin, die hatte eine Frage gestellt oder eher von sich erzählt und gesagt, dass sie einfach ihr Leben lang schon immer das Gefühl hat, falsch zu sein. Dass sie irgendwie in der Bahn des Lebens sitzt und immer das Gefühl hat, gleich kommt der Kontrolleur und checkt, dass sie kein Ticket hat, dass sie immer falsch ist, egal wo sie ist, steht und was sie tut. Und dann kam eine ganz, ganz wundervolle Idee von der Speakerin, die meinte, wie wär's denn, wenn du dir selber ein Ticket ausstellst? Mal dir doch selber ein Fahrticket für die Bahn des Lebens. Und das fand ich so, so treffend. So, wow. Ne? Und da waren so viele Queens, die da in der Zuhörerinnenschaft waren, so berührt und haben echt ganz, ganz viele, haben angefangen, ihre Bahntickets zu malen. Ne? Und genau, ne, also ja, so immer wieder dieses Gefühl, ich bin falsch. Und diese Erlaubnis zu bekommen, ne, du von deiner Therapeutin, unbedingt, ne, diese Erlaubnis zu bekommen, alles sein zu dürfen, man selber sein zu dürfen, die Bestätigung, richtig zu sein, die Bestätigung, ein eigenes Bahnticket zu haben, ja, die können wir von außen bekommen, die können wir uns auch selber ausstellen. Auch wenn das selber ausstellen häufig ein bisschen schwieriger ist, denn wir wissen, Unterschriften fälschen und so, ne? Fühlt sich dann auch wieder ein bisschen falsch an und gleichzeitig sind wir genau da bei Empowerment, ne? Das eigene Leben in die Hand nehmen und sagen, so, ich darf das jetzt unbedingt.
Ja. Total. Bin gespannt, ob irgendwann der Tag kommen wird, wo es nicht mehr dieses Ich darf das unbedingt ist, sondern wo es ein Es ist da ist. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Ja, also da ist, also es gibt einfach diese Tage, an denen wirklich genau ja, diese Gedanken, diese Muster noch an die Tür klopfen, so hey, kann es dir gerade wirklich so gut gehen mit dem, was passiert ist? Ja, und dann einfach zu atmen und mich zu besinnen, ja, sehr wohl. Und es ist, wie es ist. Und es wird sich auch wieder verändern. Und dann einfach mit dem zu sein, was ist. Und da dann im nächsten Schritt auch die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu prüfen. Ne, wie schwer sind die Gedanken? Und braucht es da gegebenenfalls einfach nochmal die Hand von einer anderen Person, wenn ich es eben selbst nicht schaffe?
Ja.
Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Jenny. Schalt gerne rein für den zweiten Teil, der erscheint übermorgen oder vielleicht hörst du es auch später und kannst dir direkt den nächsten Teil reinziehen. Da sprechen wir über das Thema chronische Schmerzen, wie die mit psychischen Erkrankungen bei ihr zusammenhingen und wie sie es geschafft hat, wieder ein Selbstwertgefühl zu entwickeln. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!